da müssen wir ran. Also wie können wir als Männer ja unseren Frauen und Menschen dazwischen anders begegnen und Räume schaffen?
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt und Unzensiert. Es ist aber nicht nur eine neue Folge, es ist auch der Startschuss einer neuen Staffel. Denn die 6. Staffel geht heute an den Start und ich freue mich ganz, ganz doll, dass es endlich wieder losgeht und ich, ja, spannende Themen für euch aufbereiten kann und mit vielen spannenden Persönlichkeiten sprechen darf. Eine spannende Persönlichkeit ist auch heute in der Folge zu Gast und zwar Malik Bauer. Gemeinsam mit ihm habe ich nicht nur über seine Erfahrungen als Schauspieler gesprochen, sondern auch ganz viel über toxische Männlichkeit und die Bedeutung von emotionaler Offenheit gequatscht. Malik hat wirklich tolle Denkanstöße gegeben und ich konnte extrem viel für mich rausziehen. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Ich wünsche euch jetzt einfach nur noch ganz viel Spaß beim Anhören und freue mich riesig, dass ihr am Start seid. Hallo Malik, schön, dass du da bist.
Hallo Tino, vielen Dank, dass ich bei dir sein kann heute.
Sehr gerne. Wie geht's, wie steht's?
Oh, wunderbar. Wunderschön.
Und das war nicht immer geplant.
Hey, on brand, nein. Also individuell für mich und meine Familie ist Gott sei Dank alles gut. Weltschmerz haben wir, glaube ich, alle gerade viel. Aber deswegen, ich weiß gar nicht, wann das rauskommt, aber auf jeden Fall übermorgen ist Zeit zu wählen. Ja, dann doch von diesem Privileg, dass wir das können, Gebrauch zu machen, auch für die, die das nicht können.
Absolut. Ja, die Folge erscheint erst nächste Woche Freitag, von daher ein bisschen zu spät, um das hier als Wahlaufruf zu nutzen. Aber ich denke, die Community von Edition F ist auf jeden Fall am Start und setzt das Kreuzchen. Mhm. Malik, für alle, die dich noch nicht kennen, magst du dich zu Beginn vielleicht nochmal ganz kurz selbst vorstellen?
Ja, mein Name ist Malik Bauer. Ich bin Schauspieler und Autor. Macht den ganzen Spaß jetzt, wenn man den Ausbildungsbeginn rechnet, circa 10 Jahre. Habe das Privileg, in einer Zeit geboren zu sein, in der ich sehr viel schon erleben konnte und erleben durfte. Das sage ich, weil Menschen, die so aussehen wie ich, vor bestimmt 10, 20 Jahren weniger Chancen hatten, obwohl sie mindestens ähnlich talentiert waren. Und bin dann doch jemand, der die Gunst der späten Geburt hatte, viel gesehen hat, viel machen konnte, weil aber auch noch ganz genau weiß, wie das war, so wo das noch nicht so drinne war. Und lebe jetzt mit euch allen zusammen in so einer Zeit, in der sehr viele Sachen wieder angegriffen werden, die eigentlich tolle Errungenschaften waren. Und bin aber doch frohen Mutes und glaube auch als Künstler, dass dieser Widerstand eine Überzeugung steigern kann. Und ja, jetzt müssen wir zusammen gucken, wie wir es weitermachen. Komme aus Bremen, da bin ich geboren und aufgewachsen und lebe jetzt beinahe wie so eine Berufskrankheit der schauspielenden Zunft in Berlin, wie viele meiner Kolleginnen.
Wolltest du schon immer Schauspieler werden oder wie ist es dazu gekommen?
Bei mir kam das so ein bisschen verschleppt. Ich habe immer schon in der Grundschule auch in der Theater AG mitgemacht, dann beim Abi, weil ich weder zeichnen konnte noch sonderlich musikalisch irgendwie Vorbildungen genossen hatte, mich für darstellende Spiele entschieden, so hieß es dann damals. Aber dann kam das eigentlich erst nach dem Abitur so als tatsächlicher Berufswunsch. Es war dann immer Anwalt oder Schauspieler und dann wurde es dann doch irgendwie die Schauspiel. Ja, Suche nach der, ja, ich sag mal, Erfüllung in dem Ding. Und dann ging das so Schritt für Schritt los. Hab dann erst in Hamburg ein bisschen auf Theater gespielt, bin dann aber offiziell Schauspiel studieren gegangen an der Hochschule für Musik und Theater im Osten, in Leipzig und in Halle. Da war mein Studiotheater und von da aus hatte ich dann das Glück, dass ich an zwei ganz, ganz große, im besten Sinne Osttempel, meine ersten Engagements als Schauspieler machen konnte, nämlich an der Volksbühne Berlin und am Berliner Ensemble. Und ja, dann kam von da aus sukzessive eben, ich habe es vorhin schon mal angeschnitten, in der Zeit, wo dann Menschen, die so einen Migrationshintergrund langsam aber sicher auch endlich mal vor die Kamera gelassen wurden, kamen dann so die ersten schönen Projekte so ab 2021 im Kamerakontext.
Würdest du sagen, das Problem, was du da ansprichst, existiert immer noch?
Also wenn wir davon ausgehen, ich glaube, Aladin Al-Mafalani hat das mal gesagt, dass wir jetzt langsam aber sicher 30% Migrationshintergrund in unserer Gesellschaft haben, dann kann man sich ja das deutsche und vor allem durchaus auch das subventionierte Fernsehen ja mal angucken, ob da jede dritte Person irgendwie einen Migrationshintergrund hat. Ich glaube nicht. Warum ich das so deutlich mathematisch aufschlüssel, gerade demografisch ist: ja, es gab eine wunderschöne Entwicklung in den letzten, ich sag's mal, 4, 5 Jahren, Post-Black Lives Matter, wo Deutschland dann auch mal in seine Betrachtung gekommen ist von, wie erzählen wir uns selber. Und es gibt auch Menschen, die sagen, das wäre jetzt schon zu viel, de facto demografisch betrachtet, besonders weil wir alle diese GEZ-Zwangsabgaben zahlen, sind wir noch lange nicht bei Parität. Aber es entwickelt sich und da muss man auch dankbar sein und wie gesagt, weiter versuchen, mit Exzellenz mehr Räume zu schaffen.
Ja, absolut. Seit dem 13. Februar bist du im Film Wunderschöner auf der großen Kinoleinwand zu sehen und das zum ersten Mal.
Ja.
Vielleicht erstmal die Frage, wie fühlt sich das an für dich?
Also es ist tatsächlich einer dieser Träume von früher. Manchmal muss man sich ja so fragen, wenn man so den Wahnsinn, den man heutzutage so macht, so erlebt, was hätte die Version von mir vor 5 oder 10 Jahren darüber gesagt? Dementsprechend kann ich sagen, der Weg hat sich gelohnt. Ich bin ganz, ganz, ganz glücklich dabei zu sein. Es ist ein fantastischer Film. Wie die Caroline Herfurth das immer wieder schafft. Im Kontext von ja dann doch im besten Sinne Mainstream-Kino, aber handwerklich und künstlerisch ganz, ganz ja fantastisch. So eine Einladung in neues oder besseres Miteinander für uns alle zu bauen, das ist irgendwie ganz toll, da einen Beitrag zu geleistet zu haben zu dürfen, sage ich jetzt mal. Aber es hat mega Spaß gemacht am Ende des Tages. Und natürlich ist es jetzt irgendwie weird. Ich hatte das damals schon mal bei der Disney-Serie Sam in Sachse, weil das so ein bisschen so mein Durchbruch war, würde ich sagen. Dass man so durch die Stadt fährt und auf einmal ist überall so dieses Plakat. Dieses Mal ist es ohne mein Gesicht so, aber es ist trotzdem immer wieder so, okay, man ist auf einmal so omnipräsent und jetzt sind wir, glaube ich, gerade sogar momentan Nummer 1 der Kinocharts vor Captain America und ja. Da freue ich mich wahnsinnig, dass man in so eine Sichtbarkeit kommt, aber besonders auch mit einem Inhalt, wo man sagt, ja geil, dass Leute das sehen.
Ja, apropos Inhalt, für alle, die nicht wissen, worum es sich bei Wunderschöner handelt, magst du kurz so ein bisschen anreißen, worum es da geht?
Also Wunderschöner ist die Fortsetzung von Wunderschön, auch ein Film von Caroline Herfurth. Der Film 1, Wunderschön, kam 22 raus. Jetzt 3 Jahre später erleben wir weiter in einem Episodenfilm das Leben von verschiedenen Protagonistinnen, primär Frauen, wie sie durch, ich sag's jetzt mal, patriarchale Strukturen wandern, aber auch einfach als Frauen mit sich selber, ja, in Kontakt kommen und auch in Herausforderungen kommen, wie Trennung, wie organisiert man eine Trennung für eine Familie richtig, aber auch im Berufskontexten, was mache ich, wenn jemand am Arbeitsplatz übergriffig wird und wie gehe ich damit um? Und in diesem Kontext kann man sich, glaube ich, als Gesellschaft wahnsinnig gut wiederfinden. Meine feste Überzeugung ist ja auch, dass all diese, ich nenne es mal Bestrebungen, ob das jetzt Feminismus ist, Antirassismus ist, am Ende des Tages immer für alle von uns in der Gesellschaft einen Benefit haben können und auch müssen. Und in diesem Kontext gibt's halt auch einen Handlungsstrang, den ich tragen darf, wo ich als ein junger Mann in einer Schule arbeite mit exklusiv Jungs, um für die ein paar Fenster aufzumachen in eine andere Form von Umgang miteinander, aber auch mit sich selber, um aus dem ganzen Gepose und Getue so ein bisschen rauszukommen, was Männern ja oft irgendwie beigebracht wird oder anerzogen wird als und gleichzeitig ganz schnell dann aber auch so ein großes Problem werden kann, wenn man das nie hinterfragt oder tatsächlich auch mal verlässt.
Voll. Also wir waren auf jeden Fall auch ganz begeistert von dem Film und ja, der behandelt natürlich ganz, ganz viele wichtige Themen. Der einzige Kritikpunkt, den wir auch hatten, war, dass so ein bisschen eine Diversität fehlen könnte, ne? Yeah. Dass dann eher die Diversität auch in den Nebenrollen stattfindet. Ja. Ist dir das auch schon aufgefallen?
Das kann ich so tatsächlich erstmal total anerkennen, so und im besten Sinne glaube ich aber, dass es eben nicht gesehen wird, sondern dann hast du halt auch Menschen, ich sag's mal so, das ist jetzt wahrscheinlich eine mit der progressivsten Rollen, die ich je gespielt habe, weil ich habe das so auf dem Weg als Schauspieler gemerkt und besonders jetzt, weil es gerade auch Berlinale und so und jetzt bin ich so das 3. Jahr so da, dass man mich da so einlädt und jetzt kommen so Menschen zu mir, die mir sagen, ja, cool, dass man dich mal so als Mensch dreidimensional sprechen kann, weil manchmal bist du ziemlich intimidating. Und dann frage ich mich, okay, ich weiß, ich bin irgendwie so ein 1,95 großer Mann, 110 Kilo schwer und jetzt, ich sehe nicht, aber ich habe jetzt eigentlich nicht so böse Augen oder so einen bösen Gesichtsausdruck 90% der Zeit, aber als schwarzer Mann, aber auch als kräftiger Mann wird man halt manchmal sehr interessant eingeordnet. Ich glaube, gerade ging vor ein paar Monaten viral irgendwie, wem würdet ihr lieber im Wald treffen, an unsere Schwestern da draußen, einen Mann oder einen Bären? Und manche Frauen haben gesagt, ja, ich würde lieber einen Bären treffen. Und wir alle wissen, was das bedeutet. Ich werde nie wissen, was das heißt, nachts durch die Straßen zu ziehen mit einem Schlüssel zwischen der Faust. Aber das ist eben dann doch real. Und dass Caroline Herfurth mich jetzt in so einem Film dazu bittet, nach einem Casting auch mit Daniela Tolkien, lieber an euch an der Stelle, einen Mann zu spielen, der so aussieht wie ich, der gleichzeitig aber dafür da ist, um jungen Männern zu zeigen, wie man eben über diesen äußerlichen Zuschreibungsscheiß hinauswachsen kann und tatsächlich so ein heilender Mann sein kann in dieser Welt da draußen, das ist, glaube ich, auch viel wert. Absolut. Aber trotzdem kann ich den Punkt total anerkennen. So.
Ja. Dann lass uns doch vielleicht auch direkt in die Thematik einsteigen, die deine Rolle so umfasst, toxische Männlichkeit. Ich finde, der Begriff wird in den letzten Jahren immer häufiger verwendet, aber ich glaube, viele Leute können den immer noch nicht so richtig greifen. Was steckt für dich persönlich dahinter?
Naja, ich glaube, das Problem bei dem Begriff ist immer, dass der auch zum Teil, glaube ich, den Ursprung hat in so einem amerikanischen Kriminalkontext, wo es dann vor allem um auch Gefängnisse ging und wo Leute dann eben in dieser Isolation irgendwann in diesen ganzen Dominanzscheiß gehen. Und tatsächlich haben wir auch heute den Moment, dass es so, ich sag mal, Verhaltensmuster gibt in der Gesellschaft, im Einzelnen, Individuellen, aber auch strukturell und patriarchal als System betrachtet, die wahnsinnig ekelhaft sind, also toxisch von giftig. Ne? Und da müssen wir ran. Also wie können wir als Männer in einer Welt, die uns viele Türen als erstes aufmacht, das gleichzeitig schaffen, das zu hinterfragen, aus so einer Feigheit rausgehen, weil ich glaube, hinter all diesen Systemen, ob das jetzt toxische Männlichkeit ist, Patriarchat, Rassismus, steckt auch immer so eine Angst vor Konkurrenz, also tatsächlicher Konkurrenz auf Augenhöhe. Wie können wir diese Sachen abbauen und ja unseren Frauen und Menschen dazwischen anders begegnen und Räume schaffen? Das ist wichtig, aber gleichzeitig ist der Begriff manchmal auch wahnsinnig inflationär. So, was mir tatsächlich ziemlich auf den Keks geht, ist, dass so da nicht unterschieden wird. Also es gibt toxische Männlichkeit, aber ich bin auch ein Typ so, ohne jetzt irgendwie ja so Promotion oder Onanie zu betreiben, so ich bin auch der Typ, der, wenn ich mit einer Bekannten unterwegs bin oder jetzt auf der Biennale eine bekannte Kollegin treffe und wir zufällig in die gleiche Richtung fahren müssen, sage ich, komm, steig bei mir mit ins Auto, ich fahre dich nach Hause und ich stehe dann auch mit dem Auto vor deiner komischen Haustür, bis du hinter der Tür bist. So, und da eben als Männer, glaube ich, auch zu entscheiden, so was ist wertvoll, was ist beschützend und was ist eben nicht beschützend, sondern irgendwie einnehmend, ich sag mal im besten Sinne auffressend und negativ, da muss man irgendwie aufpassen. Und gleichzeitig brauchen wir auch Männer ganz dringend. So. Und ja, da vorsichtig mit sein mit dem Begriff, gleichzeitig aber vollkommen anerkennen, dass es das gibt und dass es auch ein Problem ist. So.
Voll. Ich finde auch immer spannend den Gedanken, dass toxische Männlichkeit nicht immer so plakativ sein muss. Ja. Das sind ja auch ganz viele kleine Feinheiten. Hast du das Gefühl, seitdem du dich damit auseinandersetzt, dass dir das im Alltag auch viel mehr ins Auge sticht? Weil zum Beispiel seitdem ich weiß, was Manspreading ist, ich kann es nicht mehr nicht sehen. Also
ja, 100%. Also man merkt halt eben, es geht, glaube ich, ganz viel tatsächlich, um es mal so auch als Schauspieler zu bezeichnen, dann gibt es so Fragen, ist etwas anderes, ob ich jetzt so mit dir rede oder so?
Ja.
So, ne? Und diese ganzen Fragen von Raum einnehmen, die kannst du ja von so einem reinen Körper alleine auch irgendwie übertragen in sowas Gesellschaftliches wie, was weiß ich, die Verteilung von Sitzen in einem Vorstand und so weiter und so fort auf der Basis von, das ist doch der Harry, den kenne ich doch schon so lange, der ist hier jetzt. Ja, aber was weiß ich, die Eileen, die macht fantastische Arbeit hier seit 10 Monaten, wollen wir die nicht mal hochziehen? Nee, komm, dann können wir hier nicht mehr reden, wie wir reden wollen. Ich muss auch Tacheles sprechen. Also diese ganze Scheiße, das ist es halt. Es geht um das Besetzen von Räumen im Individuellen und auch, sag ich mal, im Strukturellen und da eben aufzupassen, dass man sich nicht ekelhaft benimmt. Und du hast vollkommen recht, ich sehe das auch jeden Tag. So, ich lerne auch jeden Tag, ich bin auch kein Engel. So, ich bin am Ende des Tages ein Junge aus Bremen, von der Straße, aus der Platte. So, ich habe da auch einige Sachen hinter mir lassen müssen, die damals ganz normal waren. Und da eben sich selber zurückzunehmen, ohne auch so diesen Anteil von so Divine Masculinity, worüber ich mal lieber gerne auch reden möchte, ohne den fallen zu lassen. Ne? Aber man muss auch aufpassen, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Es gibt nämlich also viele Sachen, die an Männern auch ganz, ganz toll sein können. Und das weiß ich auch von, sag mal, meinen Freundinnen da draußen.
Ja. Tendierst du denn dazu, anderen Männern ihr Verhalten zu spiegeln?
Tatsächlich ja. So, immer in so einer Art und Weise, dass man versucht, das, ich sag mal, ist das richtige Wort. Je nach Affront, lass es mich so sagen, je nach Affront. Also einmal muss ich auch schon mal jemanden packen, so weil er es irgendwie nicht gereilt bekommen hat. So, Aber sonst halt tatsächlich ja, weil es ist gerne, es ist Sozialisierung so. Ich bin so aufgewachsen in so einer Form, wo es so viel darum ging, keine Schwäche zu zeigen, sich durchzusetzen, nicht sich angreifbar zu machen. Das war nicht immer gesund, lass es mich so sagen. Aber jetzt, besonders wenn man dann irgendwie so Künstler wird und dann irgendwie Weihnachten oder wann auch immer zurück in die Heimatstadt fährt und dann mit irgendwie den Jungs irgendwie sitzt, dann so darauf zu achten, wie wir miteinander oder übereinander sprechen, so. Weil, ne, ich weiß gar nicht genau, wie dieses fantastische Sprichwort geht, aber achte auf deine Gedanken, sie werden deine Worte, achte auf deine Worte, sie werden deine Taten und so weiter und so fort. Es fängt halt im Kleinen an. Und da ein bisschen achtsam zu sein, das ist, glaube ich, immer wichtig. Und wenn man sich da gegenseitig eben kontrolliert, ist es sehr wertvoll. Und ein anderes Sprichwort ist aber auch ein bisschen ausgelutscht, aber auch so wahnsinnig wahr. Wir alle kennen Frauen, die irgendwie Übergriffe erlitten haben, aber keiner von uns kennt die Täter. So. Ja. Und das ist auch Bullshit. Da gegenseitig aufeinander aufpassen und ja, eben nicht zulassen, dass man darüber einen Freund verliert, weil es mir durchaus auch schon passiert, dass ich so gesagt habe, okay, Alter, das ist, wo der Ball aufhört, so. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg, aber damit kann ich jetzt mich nicht mehr assoziieren. Hm. Nee, weil ich es als Mann nicht respektiere. Voll. So, also, I look at you like a bitch now.
Ja, ja. So. Du hast deine Vergangenheit, dein Großwerden, dein Ursprung so ein bisschen angesprochen schon. Mhm. Mit welchem Verständnis von Männlichkeit bist du denn groß geworden?
Lass mich so sagen. Ich weiß nicht, ich sehe bei dir auch, du hast Mixed Identity, irgendwas ist da bei dir drin, sag ich mal.
Ja.
Bei mir war das so, dass bei mir leider mein Vater nicht wirklich präsent war. So, und dann kam ein Mann in mein Leben, das war mein Stiefvater. Der war wahnsinnig unproduktiv. Das war sozusagen eher so ein Negativbeispiel. Da gab es viel Gewalt so zwischen ihm und meiner fantastischen Mutter. Lieber an dich, Mama. Und Frauenhaus rein und raus und so weiter und so fort. Und da lernst du natürlich eine Menge. Weil ich sag mal so, ich behaupte, ist jetzt eine schwere These, so, können mich gerne canceln, und give a fuck. So, ich habe so sehr häusliche Gewalt gegen Frauen miterlebt, wie ich das als Mann erleben kann, weil ich war ja attached und Teil von meiner Mutter und habe gesehen, was das mit der Frau macht, auch jetzt Jahrzehnte danach noch macht. Und das ist einfach ein wahnsinnig effektives und, ich sag's mal zynisch, jetzt gutes Leben gegen ein Negativbeispiel gewesen. Und gleichzeitig anzuerkennen, was ein Mann eigentlich tun sollte, wie man als Vater auch seinem Kind gegenüber sich verhalten sollte, außerhalb von der Beziehung zu der Mutter. Also es muss ja irgendwie möglich sein, dass, wenn ich mich von einer Frau trenne, ich nicht für dieses Kind ein Geist werde, wie ich eine Frau behandle. Da habe ich viel aus Negativbeispielen primär gelernt, aber dann auch von Männern, die natürlich dann so im Leben so auftauchen, ne? Also wir suchen uns ja dann irgendwann auch unsere Vorbilder. Ob es jetzt in der Popkultur ist oder dann auch, was weiß ich, die Väter von Freunden oder die Lehrer, die wir treffen. Und ja, gleichzeitig auch einfach da dann versuchen anzudocken und was mitzunehmen von den Leuten, wo du halt merkst, okay, das ist ein ganz anderer Entwurf. So, und ja, gleichzeitig kann ich sagen, es gibt viele Sachen, die sind wahnsinnig tradiert, die finde ich ganz, ganz wertvoll. So, und da muss man dann aber immer dann, wie gesagt, immer den toxischen Teil von abschneiden, um in eine Form von förderlichem Verhalten zu kommen, glaube ich.
Hm. Es war wahrscheinlich aber ein Prozess, bis du dann auch wirklich
sehen konntest,
dass das toxisch ist, oder? Also das.
Total. Also ich sag so, ganz ehrlich, das geht mir auch so wahnsinnig auf die Nerven so. Also als allererstes so, guck mal, wir sind alle auf dem Weg, ne? Aber wenn ich gucke, wo ich herkomme, dann war ich definitiv als Teenie oder so, war ich definitiv auch wahnsinnig schwierig und scheiße. So, also würde ich niemals abstreiten wollen. Dann kommt natürlich bei mir sowas, das musste ich lernen und das lerne ich auch immer noch. Wenn man mal Anwalt oder Schauspieler werden wollte, dann kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt auch ein bisschen mit mir gequatscht hast, so was da für eine, ich weiß mal, Sprachgewalt manchmal auf Leute einprasselt.
Mhm.
Da dann auch das zu tamen und im richtigen Moment mal zurückzuziehen und einfach auch mal irgendwie sich auf die Zunge zu beißen, beziehungsweise nicht so, ich sag's mal, Dialog oder Argumentsalven abzufeuern die ganze Zeit, das musste ich oder lerne ich auch immer noch weiterhin so. Alleine von dieser Frage von, das ist jetzt nicht unbedingt Mansplaining, aber es ist dann doch einfach so sehr dominierend sprechen.
Mhm.
So, ist immer noch auch auf dem Weg. Aber das sind halt die Sachen so. Man muss sich das aber auch vergeben. Also, weil, was mich halt auch stört, ist, wenn man Leute dann immer so wegschmeißt. Also, weißt du, was ich meine? Also, ich finde es viel schöner, das ist jetzt auch in dem Film so das Ende. Ich will jetzt nicht spoilern, aber da gibt's halt einen Moment, der einen Moment aus der echten Welt reproduziert, aber halt den anders verwertet. Da wird dann nicht einfach jemanden so weggecancelt, sondern der wird ja in der Art und Weise von einem Kollektiv, von der Gruppe reguliert. Mhm. Weil ich glaube, also wir leben ja gerade auch in so einem Backlash davon, dass es tatsächlich manchmal gar nicht so effektiv ist, Leute von heute auf morgen zu dämonisieren. Weil diese Leute werden dann, die dämonisierten Leute werden dann ihresgleichen finden und sich nur noch weiter radikalisieren. Ne? Und wenn ich das sage ich jetzt im Kontext zu Covid und so, also was wir da in Covid gemacht haben mit der zweifelnden Bevölkerung, die Rechnung kriegen wir jetzt gerade. So, es hat nicht geholfen, zu allen, die irgendwie Sorgen und Bedenken hatten, zu sagen, ihr seid die größten Nazis und so weiter und so fort. Und das sage ich als jemand, der auch irgendwie geimpft ist, aber darauf auch nicht so richtig Bock hatte. Ich war so auch in Fragen dazu, habe es dann aber irgendwann gemacht. Was mich aber wahnsinnig genervt hat, ist, dass Leute mir irgendwann gesagt hätten, ich wäre so ein Schwurbler. Mhm. Also so, wo ich so, hä? Also so, Moment, so.
Ja.
Ich hab, und das ist halt so das Gleiche, wie man das so machen kann mit diesem ganzen Cancel-Stuff. Also es gibt Sachen, natürlich, dafür muss man sagen, okay, das reicht so, bis hierhin, danke, setz dich hin. Aber dann gibt es eben auch Sachen, da kann man irgendwie eher eine Gruppenarbeit kommen und da irgendwie Sachen, Leute nicht einfach wegschmeißen, wie so Müll. Das geht nicht.
Nee, ich finde auch, Potenzial steckt immer noch drinne. Also man kann sich immer verbessern und ne, du hast natürlich dich dann auch irgendwie ab dem Teenageralter dann in Bewegung gesetzt und dich einfach reflektiert. Im Film stehst du mit vielen jüngeren Kollegen vor der Kamera. Habt ihr euch über Männlichkeit ausgetauscht und was ist dir da vielleicht auch für einen Generationsunterschied aufgefallen? Weil man sagt ja, Gen Z, die sind schon viel freier, schon viel reflektierter. Wie hast du das wahrgenommen?
Tatsächlich ganz genau so. Also wenn ich jetzt an Levi, Kasper und Albert denke, die so die drei primären Hauptrollen in dem Handlungsstrang dieser Jungs-Crew sind, dann sind das alles so feine junge Männer und gute Herzen. Die Gespräche, die wir da hatten, waren interessant. Ich weiß noch, das war so witzig. Der Albert, der hat im hinteren Teil des Films so eine ganz, ganz tolle Szene, wo der ganz emotional werden muss. Und an dem Tag hat er sich eine wahnsinnige Platte am Set gemacht. Mhm. Und zwischen den Takes und Einstellungskameraumbauten kam er manchmal zu mir und da habe ich mir genommen und gesagt, ey, du machst das fantastisch. So, go there. Du machst, also das, was du gerade machst, könnte wichtig sein für Jungs, die das gucken. Er sagt, ja, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das gut mache. So, er hat einfach gehadert als Künstler. Aber jetzt am Ende ist das wohl eine der beliebtesten Szenen geworden tatsächlich, wurde mir gesagt, aus so Produktionskreisen, dass es mich so nennen, weil da einfach ein junger Mann es geschafft hat, sich zu öffnen. Und wie gesagt, die sind wahnsinnig viel weiter als ich, glaube ich, war mit 18 oder so, 17, 19. Aber trotzdem gibt es eben immer noch diese Frage von Erlaubnis, von Gefühl für Männer. So, inwieweit ist das jetzt eben dann gerade... Das ist nochmal so eine andere Klippe, sage ich jetzt mal. Inwieweit ist das jetzt gerade erlaubt? Inwieweit mache ich mich jetzt gerade lächerlich oder peinlich? Ne? Und gar nicht, dass das unbedingt Alberts Problem war. Ich glaube, da ging es doch einfach um sich selber als Schauspieler in so einer Extremsituation, das einfach mal so eben abzuliefern, was er grandios gemacht hat, auch mit der Hilfe von Caroline. Aber trotzdem gibt es halt da immer wieder so eine Hürde. Also wie verletzlich mache ich mich wann? So.
Voll. Ja, da kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen. Ich würde nur an der Stelle gerne noch betonen, natürlich gibt's in der Gen Z aber auch genau das Gegenbeispiel, ne? Dass da nicht alle reflektiert sind, ist klar. Ich fand zum Beispiel auch krass, bei Social Media gibt's ja so Alpha-Männer, die sich jetzt als Coaches inszenieren.
Ja, diese komischen Baby Andrew Tates und so. Ja, das ist so dumm. Es ist halt so ganz komisch. Es ist so eine Form von Spaltung. Ich glaube, zurück zu Aladin Elmar Falani, der hat mir letztens so auch Statistiken gepostet von wie Gen Z jetzt wählen würde. Und es ist irgendwie 20% Linke, 20% AfD. Mhm. Also da gibt's auch Leute, die halt tatsächlich primär in den ja positiven oder negativen Extremen irgendwie leben. Und ja, dieser Red Bull-Scheiß, das ist halt so eine verklärte, dumme Scheiße. Also es ist so einfach und dumm gestrickt. Und wie gesagt, ich bin selber fest der Überzeugung, dass diese ganzen Bestrebungen immer alle Leute bedenken und abholen sollten. Und auch tatsächlich für alle Leute besser sind. Weil wenn wir alle irgendwie ein bisschen intersektionaler, feministischer, dekolonialer denken, so, dann wird es auch für einen Mann einfacher, sich normal durch den Raum und durch die Welt zu bewegen, glaube ich.
Hm. Ja, wenn ich so an diese extremen Geschichten denke, frage ich mich, was kann man denn machen, um diese Männer davon zu überzeugen, dass sie auf dem falschen Weg sind?
Ja, also ich glaube, was funktioniert, ist anzuerkennen, dass da meistens auch irgendwie verletzte Typen hinterstecken. So. Und wenn die dann anfangen, über ihre, ich nenne das mal, Wertigkeiten nachzudenken, das ist ja auch immer so viel mit so Äußerlichkeiten wie Geld und so verbunden, ne? Aber es gibt halt so viele verschiedene Wertesysteme. Also ja, klar, so tolle Sprichwörter, man kann viel Geld verlieren, indem man Frauen hinterherjagt, aber keine Frauen, indem man Geld hinterherjagt. Diese ganzen Sprüche, so, das ist halt alles irgendwie so halb wahr, aber es ist halt nicht ganzheitlich nachhaltig gesund. So. Weil die Frage ist immer, wofür? Und wenn du das jetzt nur machst, irgendwie dieses Selbstoptimierungsding, um dir selber irgendwelche Medaillen imaginär in die Brust zu stecken, dann kann ich dir sowieso ganz wenig helfen, aber du musst halt checken, so, da kommt noch eine Welt danach. So, auch genug Millionäre jetzt kennengelernt, die sind nicht unbedingt deswegen wahnsinnig glücklich. So, und was ich halt an den Sachen mag, an diesen, ich nenne es mal Optimierungsding, sind die gesundheitlichen Fragen. Also ich finde das gut, wenn Jungs Sport machen und so weiter, weil ich glaube auch, dass die Handys heutzutage sowieso jetzt nicht nur gesund sind, ne? Was wir da miteinander machen und was wir uns alles angucken und welchen Neid das auch in uns auslöst. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Also wir konsumieren halt jetzt eigentlich die ganze Zeit, wie arm und wie scheiße unser Leben ist, sobald wir das Handy in die Hand nehmen und wie hässlich wir sind, weil wir irgendwelche Menschen mit Filtern und Millionen dabei zugucken, wie sie sich irgendwie inszenieren. Das hilft nicht und dann versucht man halt irgendwie in so einem Überkompensationsmodus da irgendwie hinterher zu geifern und dass es dann natürlich toxisch wird, so, weil du auf einmal mit Leuten dich vergleichst, die schon ganz woanders sind einfach. Das ist ja klar. Und sich da lieber ein bisschen Ruhe zu nehmen, Zeit zu nehmen und zu gucken, wie kann ich als Individuum auf verschiedenen Ebenen vorankommen, das finde ich gut. Aber nur dieses Geld generieren, so dieses Scarface, Money, Power, Respect, then you get the women Ding. Das ist halt so ein bisschen flach und dumm und einfach. Und das sehe ich aber gerade leider sehr, sehr viel auf Social Media. Weil die Frage ist ja auch dann, wozu? Also und dann was? Und dann bist du irgendwie der Coolste in deiner Kleinstadt und kannst mit allen Frauen Gott weiß was machen.
Ja.
Wem ist damit geholfen? Ne? Also eine Mission zu finden, die größer ist als das Ego, ist, glaube ich, immer wertvoll. Und im besten Sinne irgendwas, was für alle einen Benefit hat, so um einen herum.
Ich glaube, das liegt auch einfach viel an unterdrückten Emotionen. Ne? Wenn man Emotionen nicht rauslässt, dann mündet das in Wut, Aggression, Gewalt. Also vielleicht lass uns mal auch generell über Gefühle sprechen. Ne? Also ich habe hier zum Beispiel auch herausgefunden, während der Recherche, mir war es gar nicht bewusst, dass die Selbstmordrate bei Männern tatsächlich dreimal so hoch ist wie unter Frauen.
100%.
Und dabei lassen sich weitaus mehr Frauen wegen Depressionen behandeln. Also da sieht man ja irgendwie auch diese schiefe Lage. Es bringen sich mehr Männer um, aber viel weniger sind eigentlich in Behandlung. Also kaum Männer suchen sich Hilfe und machen das mit sich selber aus. Ja, ich habe tatsächlich bei Instagram gesehen, dass ein Ausschnitt von einem Panel-Talk von dir, und da hast du auch erzählt, dass in deinem Umfeld das tatsächlich auch passiert ist, dass Männer diesem Druck nicht standhalten konnten.
Ja, also lass mich so sagen, als Künstler, ne? Also man baut ja immer in seine Kunst so Themen ein. Ein großes Thema bei mir ist genau das. Das hätte es auch fast in diesen Film geschafft, aber das hätte den Film so gesprengt. Es gibt irgendwann die Szene, ich glaube, das ist die erste, wo ich mit den Jungs jetzt da sage, wir müssen aufpassen, was wir mit unseren Gefühlen machen, damit sie nicht unser Gefängnis und Gegner werden. Das war eine Szene, da hat Caroline mir den Raum gegeben, ein bisschen was am Text zu verändern. Ich hatte dann auch noch genau diese Suizidstatistik drin, aber die hätte halt sozusagen den Moment, den hätte man dann gefühlt über drei Szenen noch weiter besprechen müssen. Dafür war einfach keine Zeit im Film, aber genau das kam auf. Und ja, das ist in meinem Leben schon passiert, auch nicht nur einmal, dass ich lieber an dich tee, für immer, Männer daran verloren habe. Aber das Problem daran ist halt, dass das auch da passiert ist in so einem Moment von Kompensation. The sad clown. So, das war der Mensch, ich kenne niemanden mit einer größeren Personality, sage ich jetzt mal, mit mehr Energie, Aura, wie auch immer du das benennen willst, als diesen jungen Mann, der immer versucht hat, alle hochzuziehen, der sich in meiner komischen Heimatstadt schon getraut hat, Künstler zu sein, da war ich noch nicht so weit. Und ich habe ihn gefragt nach Rat, immer. Und ich habe dann aus der Synthese sozusagen wieder aus dem Negativbeispiel lernen, nicht weil er das Negativbeispiel war, sondern die Community um uns herum, gelernt, okay, ich mache jetzt Schauspiel und ich sage das niemandem. So, ich muss meinen Traum schützen, weil es kommen nur negative Energie, Hänsel, Scheiße und Druck. Und das ist auch so ein schmerzhafter Scheiß, so glaube ich, am generell Träumen. Also es ist jetzt, glaube ich, gar nicht so geschlechtsspezifisch. So, ich glaube, Frauen, wenn die sagen, ich will Schauspielerin werden, die haben dann auch viele neidende Mädels um sich rum, die da irgendwie reinzicken, so, aber unter Jungs halt eben auch ganz schlimm. Und zu dieser Quote kann ich nur so sagen, das ist total wahr. Und jetzt, Entschuldigung, ich muss nochmal zurück, weil ich mir nur gerade emotional war wegen Tommy. Ich habe in meiner Kunst immer in meinen Figuren eine große Ermächtigung zum Gefühl, wenn es irgendwie Sinn macht. Ich habe auch damals eine Staffel mitgeprägt von so einer Serie, die heißt Wir. Die ist auf dem ZDF. Die Serie war wahnsinnig anstrengend immer, aber bei dieser vierten Staffel habe ich versucht, so viel so reinzugeben, wie es ging. Wo es darum geht, wie ich und mein fiktiver Bruder, gespielt von Yamandi Adrian, uns miteinander raufen und reiben, eben in so einem Verlusttrauma. Weil ich glaube, dass es wahnsinnig heilsam ist, so Bilder von Emotionalität und besonders auch männlicher Emotionalität zu erzeugen. Auch in der Serie da bei Disney, diesem Sam in Sachse, diesem großen Erfolg, Liebe an alle Menschen, mit denen wir das machen durften. Das ist ein Mann, der wabert irgendwie durch die 7 Folgen von Held zu Anti-Held zu Verbrecher. Aber wir sehen immer den tieferen Schmerz, der aus dem Familientrauma eben kommt, dass sein Vater umgebracht wurde. Na, also der echte Samuel Mephire, lieber auch an dich an der Stelle. Und dementsprechend habe ich das so ein bisschen so für mich entdeckt, in meine Figuren Raum für emotionale Männer zu bauen, also die ich dann spiele. Und das Feedback, was ich bekomme von Männern dann meistens per Instagram oder so, wo die Leute halt so einen erreichen können, macht mich wahnsinnig stolz, so weil es halt funktioniert. Mich rufen Männer an, beziehungsweise schreiben Männer oder Sprachnachrichten und sagen, ey, Bro, ich habe geheult wegen dem und dem Ding. Ich kenne das genau so und so weiter. Und das ist so das, was ich so wichtig finde. Weil, wie gesagt, ich habe schon Jungs daran verloren, die in so einer Welt einfach untergegangen sind von dem, was sie dachten, was sie performen müssen, versus dem, wie sie sich gefühlt haben und was sie wirklich erlebt haben. Hm. Und ja, dementsprechend ist das, glaube ich, so wertvoll. Also so eine meiner größten Inspirationen war auch immer James Gandolfini und Sopranos, wo es eben genau darum geht. Es ist ja die ganze Zeit der Mafia-Boss, der bei der Therapeutin hoppt. So, und da auch, ne? Das ist ja auch so. Ich darf das niemandem zeigen, sonst werde ich als schwach angesehen und auf der Straße abgeknallt. So. Und dann entwickelt sich es ja weiter. Aber trotzdem bleibt das ein total wahrer Moment. So. Also das ist ja das Ding in diesen ganzen komischen patriarchalen Strukturen und Denkmustern ist ja überhaupt kein Platz auch für männliche Emotionalität. Also das nervt mich auch manchmal, wenn ich so mit so Basic-Feministinnen rede, die es nicht verstanden haben, die so denken, dass Männer so wahnsinnig doll profitieren vom Patriarchat. Ja, einige Männer profitieren davon maximal, nicht alle. So, erzähl mal dem, was weiß ich, dem Bauarbeiter auf der Straße, der 14 Stunden wegackert, so, dass er der Patriarch ist. So, viel Erfolg. Natürlich in gewissen Kontexten, Räumen, ja, und vielleicht hast du Angst, wenn du ihm nachts über auf dem Weg, über also auf der Straße über den Weg läufst, natürlich, aber verstehst du, was ich meine? Mhm. Das ist jetzt auch nicht so, dass diese Systeme so erschaffen wurden, damit alle Männer so juhu, juhu schreien. Es gibt einige wenige, die davon massiv profitieren und dann muss man sich wieder viele Fragen stellen.
Absolut. Malik, zum Abschluss würde ich noch gerne auf deinen kleinen Sohn zu sprechen kommen.
Ja.
Wie alt ist er nochmal und inwiefern versuchst du positiv auf ihn einzuwirken?
Ja, also der ist jetzt 5. So. Naja, als allererstes versuche ich, sage ich mal, wieder um den Bogen zum Anfang zu schlagen, ne? So, ich bin Gott sei Dank da. So, wir sind noch eine intakte, oder sind nicht noch, wir sind eine intakte Familie und so Gott will, bleiben wir das auch für immer. Allein darüber, ne? Dann aber auch natürlich über die Fragen von genau allem, was wir jetzt sozusagen retrospektiv jetzt, wenn wir auf dieses Gespräch gerade gucken, besprochen haben. So, der soll seine Gefühle zeigen, der soll sich ausdrücken, der soll, selbst wenn er mal sauer auf mich ist, das sagen können. So, und ja, eben nicht diesen emotionalen Rucksack sich jetzt schon anfangen zu bauen, was ja durchaus auch passieren kann, sondern immer, wenn er ein Gefühl hat, das möglichst schnell loswerden, damit er gar keinen Rucksack irgendwie sich auf seinem kleinen Schulterchen irgendwie ranschnürt. Und gleichzeitig ist es ja auch so einer von den Sprüchen, die ich auch mag, ne? Also ich habe jetzt einen Sohn bekommen, so nicht passt auf eure Töchter auf, sondern erzieht eure Söhne. So, da jetzt gerade fängt das so an, weil bis hierhin sind die ja so wahnsinnig unbedarfte, unschuldige Seelchen. Und ich glaube mal so, die echte Aufgabe kommt ja jetzt noch auf dem Weg, darauf aufzupassen, was das für ein Mensch wird, welche Lektion man ihm mit auf den Weg gibt. Und da jemanden zu schaffen, der am Ende des Tages irgendwie einen Beitrag leistet, nicht nur für sich. Also zurück zu diesem ganzen Red Bull Boys da gerade, ne? Einen Beitrag leisten zu wollen, ist ja völlig richtig. Aber eben bitte nicht nur für sich, sondern größer gedacht, ne? Und auch diese Pickup-Artist Scheiße, das bitte nicht. Also, wenn ja, wofür? Also, was soll das, ne? Lasst die Frau mal in Ruhe, lasst sie mal ihr Ding machen, findet euch selber, macht es entspannt, so, lasst gut sein. Und da eben jemanden zu schaffen oder nicht zu schaffen, zu begleiten dabei, jemand zu werden, der irgendwie, ja, uns allen vielleicht irgendwie weiterhilft. So im Kleinen, so wie im Großen. So. Und wenn er nichts Großes machen will, ist auch das okay. Hauptsache er macht das, was ihn wirklich erfüllt und nicht performativ erfüllt und dass er nicht irgendwelchen Statistiken hinterherjagt wie Geld, Anzahl von Frauen oder den dummen Scheiß, den man sich heutzutage so an die Brust stecken kann, sondern irgendwie integer für sich sein Ding macht. Und vor allem, dass er irgendwie nicht so ein Mitläufer wird. So. Sondern jemand, der das Maul aufmacht.
Absolut. Malik, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Es war richtig schön, mit dir zu quatschen.
Ey, danke dir, Tino. Danke euch, Edition F, für die Zeit. Und in der Hoffnung, dass wir jetzt in einer wunderschönen Regierung diese Folge rausgestreift wird.
Wirklich.
Die waren alle da draußen auf jeden Fall.
Ja, für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo wird man denn am besten fündig?
Ich sag ehrlich, am besten Instagram. Ja, einfach mein Name, malik.bauer. Da kommt eigentlich immer alles Nennenswerte, wird da sichtbar. Und genau, das ist so meine einfachste Art und Weise, um da euch irgendwas zu teilen, was gerade so als nächstes kommt. Gerade, wie gesagt, wunderschön ist draußen im Kino. Bald kommt ein Tatort raus. Und Weihnachten hatte ich noch das Privileg. Da durfte ich beim Medicus mitspielen. Das wird ganz, ganz wunderbar. Aber das dauert noch. So, aber das, wenn ihr mir da jetzt hinterher folgt, bei Instagram, dann kriegt ihr das alles mit.
Sehr schön. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Eine neue Folge kommt alle 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.